Also wir sind eigentlich dann mit unserem Namen und unserer Reputation in dieses Risiko reingestanden. Und ich glaube, das war dann wie ein ganz wichtiges Element.
Herzlich willkommen beim InnoPodcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des ESPAS Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Mit vollem persönlichen Risiko ein Startup von Null an in einem Konzern aufzubauen, das ist der Traum für viele im Innovationsmanagement. Tom Jakob hat es mit seinem Team um Valoo erfüllt. Valoo ist eine Plattform zum Vergleich und Abschluss von Hypothekenfinanzierung. Und wie das nahezu papierlos funktioniert und welche Erfahrungswerte er insbesondere mit dem Marketing in diesem stark umkämpften Markt gemacht hat, das erzählt er euch gleich. Tom war lange bei der Swisscom, unter anderem als Vice President Innovation unterwegs. 2012 ist er zur PostFinance gewechselt und dort Mitglied der Direktion gewesen und dann mit vollem Risiko diese Position aufgegeben, um das Plattform-Business neu aufzubauen. Für diesen Wechsel hat er 5 Bedingungen für seine Chefs genannt. Die werdet ihr gleich hören. Und noch darüber hinaus stellt er einige Glaubenssätze des klassischen Transformationsmanagements in Frage. Ich bin nicht sicher, ob er in allen Punkten recht hat, aber er gibt mir zu denken. Euch hoffentlich auch. Und wenn ihr möchtet, schreibt mir gerne, was eure Gedanken dazu sind. Ich grübel nämlich immer noch drüber. Und nun jetzt viel Spaß mit Tom.
Lieber Tom, willkommen beim InnoPodcast.
Herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein.
Meine erste Frage. Ich habe im Vorfeld, bevor wir unser Gespräch ausgemacht haben, habe ich mich bei Valoo registriert.
Ja.
Und habe mal diesen Prozess einmal mal selber durchgemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Dokumente hochladen musste.
Okay.
Und dachte mir so, okay, ab jetzt wird es wahrscheinlich schwierig, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen da hochlade. Habe es dann sein gelassen, habe aber die Werte abbekommen und habe, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, etwa nach 2-3 Stunden den ersten Anruf von deinem Sales-Team bekommen.
Super. Sensationell.
Okay, das war schon meine erste Frage. War das geplant?
Ja, natürlich. Ja. Also wir sind intensiv daran, die Kunden, die sich bei uns auf der Plattform registrieren, zu verstehen, sollen wir die anrufen, müssen wir die anrufen, kann der Kunde selbst, bis wohin ist er gekommen. Und Feedback ist super. Genau so muss es sein.
Sehr gut. Genau. Dann darfst du das Lob an das Team weiterleiten.
Ja, gut, werde ich tun.
Mal so eine Nutshell. Was ist Valoo?
Ja, Valoo ist eine Plattform, auf der Kunden ihr Finanzierungsbedürfnis, in dem Fall im Moment für Hypotheken, erfassen können und im gleichen Moment reelle Angebote von unseren Kreditpartner kriegen. Also ich gehe auf die Plattform, ich registriere mich, ich gebe meine Daten ein. In dem Moment, wo ich die Daten eingebe, sehe ich, zu welchem Zinssatz ich eine Hypothek abschließen kann. Wenn mir eine Hypothek zusagt, kann ich direkt über die Plattform die Hypothek abschließen und habe so eigentlich dieses, würde ich sagen, mühsame Shopping, dass ich von Bank zu Bank zu Bank zu Bank gehe, mir diese Zinssätze schicken lasse, mich entscheiden muss, was ich will. Das habe ich komplett eliminiert. Und neben dem Zeitgewinn, würde ich sagen, gibt es einen Gewinn in Form von Zinsen. Ich glaube, die Zinsen, die Plattformen zur Verfügung stehen, sind heute sehr gut und es lohnt sich, über eine Plattform diese Zinssätze zu vergleichen und dann zu entscheiden, was passt mir und was passt mir nicht.
Valoo ist ja ein Teil der PostFinance. PostFinance wiederum ein Teil der Schweizerischen Post. Die PostFinance keine hundertprozentige Bank, weil sie eigentlich keine Kredite vergeben darf. Das macht die über die Plattform ja auch nicht.
Richtig.
Sondern ihr vermittelt einfach nur.
Richtig.
Ich habe mich jetzt im Vorfeld gefragt, ist das nicht einfach der Aufbau einer strategischen Option, dass die PostFinance auf ein Running System, wo schon viele Kunden und eine gewisse Bekanntheit da ist, einfach darauf raufspringt, sobald die gesetzlichen Änderungen, die jetzt momentan schon in der Diskussion sind, sobald die durch sind und dann dem Kreditgeschäft der PostFinance einfach so eine gewisse Ramp-up-Phase komplett erspart?
Ja, also die Frage kriege ich oft gestellt und die Antwort ist nein. Das ist keine Vorbereitung für den Einstieg ins Kreditgeschäft. Es ist ein komplett anderes Modell. Wir wollen mit Valoo eben genau nicht dorthin gehen, dass wir unsere eigene Hypothek in irgendeiner Form zur Verfügung stellen, sondern die Idee ist ja genau, dass diese Plattform unabhängig ist und den Schweizer Markt repräsentiert, wenn es um Hypotheken geht und Angeboten von Hypotheken. Das sind insofern unterschiedliche Modelle, als dass ich bei der Plattform nie das Kreditrisiko haben werde. Das ist immer eine Beziehung zwischen dem Endkunden und dem Produktpartner, der die Hypothek zur Verfügung stellt. Wenn PostFinance ins Kreditgeschäft einsteigen würde, dann wären das Kredite, die wir als PostFinance vergeben würden. Und insofern sind das zwei unterschiedliche Modelle. Und eines, glaube ich, nicht kann durch das andere substituiert werden. Das ist eine Wette auf ein anderes Modell als eigene Kredite.
Substituiert nicht, aber in dem Moment, wo ich spinne jetzt einfach mal rum, in dem Moment, wo ich als PostFinance wirklich gesetzlich die Erlaubnis bekomme, Kredite zu vergeben und bereits eine Möglichkeit oder einen Zugang zu diesem Markt habe, wo ich, was eine gewisse Bekanntheit hat, was einen gewissen Durchsatz hat, was ein bestimmtes Volumen hat, wo auch laufend Traffic drauf passiert, kann ich das ja, weil es ja mir gehört als PostFinance,
natürlich.
Kann ich einfach meine Angebote da als sponsored und primär und immer anzeigen lassen und so eigentlich meine Angebote im Vergleich zu allen anderen potenziell deutlich besser positionieren?
Ja, das könnte ich. Nur, glaube ich, heble ich damit die Unabhängigkeit der Plattform aus. Oder? Ich glaube, als Plattform, als Vergleichsplattform brauchst du einen Grad von Unabhängigkeit. Und ich glaube, in dem Moment, wo du versuchst, in irgendeiner komischen Art und Weise dein eigenes Produkt vorne in den Kanal reinzubringen, von da an untergräbst du quasi deine Identität als unabhängige Plattform. Und ich glaube, wenn PostFinance Hypotheken selber vergeben kann, dann werden wir eine andere Ownership-Form für Valu finden müssen. Wir könnten darüber nachdenken, das auszugründen und dann PostFinance als einen Kreditanbieter auf die Plattform zu nehmen.
Dazu werden wir gleich mal kommen.
Gut.
Vielleicht mal so ein paar Zahlen, die ich mir im Vorfeld mal rausgesucht habe. In 2019 betrug das Hypothekarvolumen 856 Milliarden Franken.
Genau.
In Deutschland mit etwa umgerechnet 1,3 Billionen Franken, ungefähr 50% mehr, aber bei einer 10-mal so großen Bevölkerungsanzahl.
Genau.
Jetzt ist es mal so, man könnte mal sagen, warum eigentlich? Warum muss man sich auch noch in so einem Feld rumtreiben, auch noch im Schweizer Markt? Und dann hat man auch noch eine Bank im Hintergrund, die das eh nicht machen darf. Und trotzdem engagiert sich die PostFinance in dem Bereich. Warum eigentlich?
Also die Logik dahinter ist, wir haben eigentlich eine Schwäche der PostFinance in eine Stärke umgewandelt. Weil die PostFinance eine Bank ist, die eben genau keine Kredite vergeben darf, haben wir gesagt, warum nutzen wir diesen Hintergrund als Bank und diese Schwäche, die wir haben, nicht als Chance und sagen, als Bank können wir eine unabhängige Vergleichsplattform zur Verfügung stellen. Also der Kunde weiß, dass PostFinance im Hintergrund steht, die weiß, dass sie das nicht manipulieren werden, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil sie es gar nicht können. Und damit können sie eine Plattform anbieten, die eigentlich kein anderes Brand oder keine andere Marke in der Schweiz in dieser Form anbieten kann.
Okay. Also, und kurz zusammengefasst, wir haben mit Valu eine Plattform, wo man Hypotheken, Hypothekangebote, Kredite vergleichen kann. Wir haben letztendlich nicht nur einen Vergleich, sondern wirklich eine Möglichkeit, auch das konsequent bis zum Ende abzuschließen.
Genau.
Die PostFinance selber natürlich noch nicht, rein gesetzlich schon mal nicht. Und Valu orchestriert ein bisschen so das Kundenverhältnis zwischen Partner, Produktpartner einer Bank, die dieses Krisenkredit vergibt, und zwischen dem, der den Kredit braucht, weil er sich sein Haus kaufen möchte oder seine Wohnung oder was auch immer. Ja. Und wenn wir auf dieses Produkt mal reinkommen, ich habe jetzt so ein bisschen gesagt, ich habe damit schon mal ein bisschen rumgespielt, habe gesehen, es gibt es als App in der Desktop-Variante. Ich kann das vergleichen und ich kann wirklich diesen kompletten Prozess einmal bis zum Ende durchgehen. Also ich meinen Fall nicht, weil ich habe das eingelassen. Jetzt habe ich mich gefragt, ohne das wirklich selber bis zum Ende ausprobiert zu haben, aber ich habe mich gefragt, wie man das eigentlich hinbekommt, auch allein rechtlich, das Ganze quasi papier- und menschenfrei zu organisieren.
Ja, genau. Und ich glaube, jetzt stellst du eine Frage, die sehr tief in den Prozess von einem Ablauf einer Hypothek reingeht. Oder was wir machen ist, wir helfen dem Kunden in einer einfachen Art und Weise seine Informationen zu erfassen, damit er überhaupt ein Angebot kriegt. Und jeder Kunde offensichtlich hat seine einzigartige Situation, die er abbilden möchte. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das so erfassen, dass dann die Kreditpartner in einer sinnvollen Art und Weise einen Kredit dazustellen können. Weil sonst müsste ich sich ja jedes Mal jemanden anrufen und fragen, welchen Zinssatz möchtest du stellen? Und das haben wir gesagt, das funktioniert nicht, wenn wir das automatisch machen wollen. Und was wir tun, ist, dass wir in dem Matching-Algorithmus, den wir haben, die Informationen, die wir von unseren Partnern, Kreditpartnern kriegen, in Real-Time matchen mit dem, was der Kunde auf der Plattform eingegeben hat. Und die Daten, die unsere Partner uns zur Verfügung stellen, die werden täglich aktualisiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf die Plattform gehe, kriege ich eigentlich die tagesaktuellen Zinssätze und kann die dann auf der Plattform bestätigen oder auswählen, um zu sagen, ich möchte bei dieser Bank oder Pensionskasse oder Versicherung abschließen. Was dann passiert, ist ein nachgelagerter Prozess, der nötig ist, um die Hypothek dann physisch in eine Hypothek umzuwandeln oder die Anfrage in eine Hypothek umzuwandeln. Also wir machen zum Beispiel auf unserer Seite eine Dossierprüfung. Nehmen wir deinen Fall, wenn du jetzt hingegangen wärst und du hättest dann irgendwie deinen Apfel und dein Blatt Papier und deine Serviette fotografiert, dann hätten wir in der Dossierprüfung dann erkannt, dass das wahrscheinlich nicht ein rechter Antrag ist. Wir hätten dann vielleicht noch einmal angerufen. Wir machen diese Dossierprüfung. Und dann geht eigentlich das fixfertige Dossier zur
Die Dossierprüfung macht ihr dann selber? Also wirklich,
genau, das sind Menschen, genau. Das ist, im Moment ist das eine Mensch. Das ist eine technische Limitation, die wir im Moment durch menschliche Arbeit überbrücken. Wir können diese Unterlagen nicht alle digital verifizieren und digital auslesen und digital erkennen. Das ist im Moment noch ein menschlicher Prozess. Das fixfertige Dossier geht dann in elektronischer Form zu dem Kreditgeber und nur zu dem Kreditgeber, den du gewählt hast. Und der muss es dann verarbeiten natürlich. Da muss dann ein Kreditvertrag daraus entstehen. Der wird dir dann zugeschickt. Du musst den dann unterschreiben in der ganz herkömmlichen Art und Weise.
Okay. Also ich kann den Kredit nicht komplett, also ich kriege das Geld nicht, ohne dass ich nicht doch irgendwie mal was auf Papier unterschrieben habe oder dass ein Mensch irgendwann mal was dazu gemacht hat.
Ja, richtig. Also Papier unterschreiben ist nicht in jedem Fall nötig, je nachdem, wie stark der Partner digitalisiert ist. Aber ja, im Moment, und das hängt damit zusammen, dass die technische Integration in alle unsere Partnersysteme natürlich in keiner Art und Weise heute zur Verfügung stehen oder stehen kann. Das sind Kernbankensysteme, das sind große, mächtige Systeme und die werden heute bedient durch Mitarbeiter aus dem jeweiligen Institut.
Klingt erstmal relativ einfach. Mhm. Jetzt weiß ich selber aus dem Vorgespräch, aber auch durch ein paar Projekterfahrungen in der Vergangenheit. Das hat eine gewisse Komplexität.
Ja.
Und es ist gut, wenn man als PostFinance selber da eine gewisse, ja, gewisse Finanzkraft hat, um das zu organisieren. Ist Valu das einzige, quasi die einzige Plattform für Hypothekvergleiche in der Schweiz oder gibt es noch mehr?
Ja, nein, es gibt mittlerweile eine recht große Anzahl. Wir sind, ich würde heute sagen, und ich glaube, das ist auch ehrlich, wir waren die erste Plattform, die den Anspruch hatte, diesen Prozess zu digitalisieren, vollständig digital abschließen zu können. Den Vergleich gab es schon vorher, das wissen wir alle. Da gab es Comparis, auch Moneypark hat in irgendeiner Form einen Vergleich. Aber seit der Lancierung von Valu sind doch einige neue Players dazugekommen. Ich denke an Key4 von der UBS, die etwas Ähnliches machen wie wir. Ich denke an Hypotheke.ch. Eine kleinere Firma, die eine super Arbeit macht. Aber ich schaue das eher als Ritterschlag für uns an, dass wir in diesen Markt eingedrungen sind und viele Followers haben oder viele Firmen, die auch erkannt haben, dass das ein wichtiger Markt sein kann in Zukunft. Und von dem her, und ich denke auch, wir sind noch ganz am Anfang in diesem digitalen Hypothekenvergleichs- und Abschlussmarkt. Im Moment sind wir auch noch nicht in einer Konkurrenzsituation mit all den anderen Firmen am Markt. Weil das Potenzial in diesem Markt, das Wachstum in diesem Markt ist noch so groß oder die Chance, dass wir hier erfolgreich sein können, ist so hoch, dass das im Moment eher ein gemeinsames Marktentwickeln ist als eine direkte Konkurrenz.
Gibt es nicht am Ende trotzdem einen Gewinner?
Das wird einen Gewinner geben. Ganz klar, da bin ich felsenfest überzeugt davon. Sehen nicht alle gleich in diesem Markt. Ich bin der Meinung, dass es ein Winner-Takes-It-All-Markt ist. Die Plattform, die am meisten Volumen machen kann, die am meisten Partner hat, die größte Transparenz hat, die das beste Kundenerlebnis hat, die wird das Rennen machen. Und wahrscheinlich, meine Prognose ist, dass es vielleicht zwei Plattformen gibt, die erfolgreich sein können, ein oder zwei. Und der Rest, für den Rest wird es schwierig.
Von den 850 Milliarden, jetzt mal zumindest mit Blick auf 2019, wie viel von dem Markt bearbeitet ihr oder habt ihr quasi im Griff?
Ja, also das ist mal ein ganz kleiner Bruchteil. Und wir orientieren uns da auch an verschiedenen Studien. Die Hochschule Luzern ist da führend. Die ziehen diese Volumen auch immer wieder zusammen. Und ich würde sagen, wahrscheinlich, es kommt ein bisschen darauf an, wie fest man das abgrenzt, sind irgendwo zwischen 4 und 6 Milliarden pro Jahr werden über irgendwelche Plattformen im Moment abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass das...
4 bis 6 Milliarden von den Pi mal Daumen 850 Milliarden.
Nein, weil von den 850 Milliarden werden jedes Jahr nur 150 Milliarden erneuert. Weil diese 800 Milliarden oder 850 Milliarden sind ja laufende Hypotheken. Und jedes Jahr werden ungefähr 150 Milliarden neu verteilt. Entweder durch Neugeschäft oder durch Ablösungen. Und von diesen 150 Milliarden...
Dann
von 4 bis 6 Milliarden.
4, 6 Millionen?
4 bis 6 Milliarden. Milliarden.
Ja, genau. Und 4 bis 6 Milliarden Value oder alle diese Player auf
das wäre Markt? Schön. Nein, das sind, ich glaube, also, so wie ich das interpretiere, sind das im Moment alle Plattformen, die in diesem Geschäft unterwegs sind. Und dann ist wahrscheinlich Moneypark auch noch eingerechnet in diesen 4 bis 6 Milliarden.
Okay, dann ist man tatsächlich noch eine sehr niedrige Prozentzahl. Das heißt, das geht noch eine Weile. Wie viele Anfragen kommen denn da so Einheiten zu definieren pro Minute, Stunde, Tag, Woche?
Ja, diese Auswertung kommunizieren im Moment nicht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen...
Aber ich muss so fragen.
Genau, hat auch ein bisschen dann trotzdem mit der Konkurrenz zu tun und mit der Position am Markt. Aber es ist schon sehr erstaunlich, wie viele Leute auf so eine Plattform kommen und ihre Informationen eingeben. Was dann auch wiederum erstaunlich ist, wie im Verhältnis dann relativ wenige den Mut haben, wirklich über die Plattform abzuschließen. Also der Traffic auf der Plattform ist wirklich beachtlich und ich gehe auch davon aus, dass das bei unseren Konkurrenten so ist. Was wir kämpfen dann ist, die Leute
zu konvertieren
und zum Abschluss zu bringen. Jetzt kann es sein, dass es alles Leute sind wie du, die ausprobieren und gar keinen Case haben, aber das ist auch nicht schlecht, oder? Man muss es verstehen, weil das Bedürfnis einer Hypothek, das kommt alle paar Jahre mal auf. Vielleicht 5 Jahre, vielleicht 7 Jahre, vielleicht 10 Jahre. Oder? Und alle die Leute, die mal auf der Plattform waren und hoffentlich ein gutes Erlebnis gehabt haben, wie du auch, die werden sich erinnern zu dem, in dem Moment, in dem sie eine Hypothek abschließen müssen, dass sie dieses Erlebnis gehabt haben. Darum finde ich nicht, dass das verlorene Kunden sind oder schlechte Kunden, sondern das ist quasi dann mehr Awareness, anstatt wirklich ein Targeting auf deine Situation.
Man nur so grob, also wenn du sagst, es ist erstaunlich viel Traffic da kommt, wie viele Leute sowas dann wirklich ausprobieren. Ich habe ehrlicherweise keine Vorstellung. Du musst jetzt keine fixe Zahlen.
Ja, aber werde ich auch nicht.
aber sind das dann irgendwie so paar Tausend jeden Tag oder paar Hunderttausend im Monat?
Das sind tatsächlich Tausende. Aber ich würde den Zeitstrahl mal auf eine Woche legen. Das sind Tausende pro Woche, die auf die Plattform kommen.
Wahrscheinlich bei den Volumina, um die es dann da geht, kommt da wahrscheinlich eine gewisse Summe zusammen.
Genau.
Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass die Konvertierung,
dass
das mal so ein bisschen der Knackpunkt ist.
Ja, genau.
Wie hoch ist das?
Das ist im Moment...
Lassen wir mal anders formulieren. Ja, Online-Marketing, im Grunde jetzt ein ganz normalen banal Online-Marketing, wenn ich irgendwie Klamotten oder sonst was kaufe, feiern wir uns alle ab, wenn wir bei 2, 3 oder mehr Prozent sind.
Genau.
Da sagen wir, ist super. Genau. Grandioser Konvertierungswert, läuft, stabiler
ja.
Case, Attacke.
Ja. Ja. Da helfe ich auch mit feiern, wenn es so ist. Ja, nein, es ist tatsächlich, der Wert ist tiefer, oder? Und das hat tatsächlich damit zu tun, dass viele Leute vorbeikommen, sich informieren, mal probieren, mal testen. Aber die effektiven Leute, die einen Case haben und die abschließen wollen, die gilt es zu identifizieren und denen gilt es zu helfen, durch den ganzen Prozess durchzugehen.
Auf den Punkt Kundengewinnung geschaut.
Ja, ja.
Du hast jetzt gerade so ein bisschen erwähnt, dass ihr auf vielen, vielen Kanälen unterwegs seid und versucht, darüber eure Kunden zu gewinnen. Bevor wir jetzt quasi zu den einzelnen Kanälen kommen, wie ist so die Bilanz in 2020 gewesen? Also wie viel Kunden-Traffic, wie viel Wachstum konntet ihr in 2020 generieren?
Ja, das haben wir ja auch öffentlich kommuniziert. Wir haben gegenüber 2019 unser Volumen verdreifacht. Ich glaube, das ist eine super Zahl. Wir kommunizieren die nicht öffentlich. Das hat auch nicht zu Problemen geführt. Aber ich glaube, rein, dass eine Plattform sich in einem Jahr verdreifachen konnte, was das Volumen anbelangt, ist eine sehr zufriedenstellende Zahl und wird auch intern und bei PostFinanz so verstanden. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Wachstum, das wir gehabt haben. Ja, natürlich kämpfen wir um jeden Kunden und wollen, dass dieses Wachstum bleibt und größer wird. Aber genau,
Wie ist der Plan für dieses Jahr und für die kommenden Jahre?
Kommunizieren wir nicht.
Aber ihr habt einen Plan.
Wir haben einen ganz, ganz aggressiven und ganz ambitionierten Plan. Ja, es geht zurück auf diese Winner-Takes-It-All-Mentalität. Ich glaube, du kannst es in diesem Plattformgeschäft nicht erlauben, eine mediokre Lösung zu haben und einfach zu hoffen, dass die Kunden irgendwie kommen. Ich glaube, das ist ein tägliches Kämpfen und Fighten und Entwickeln und den Kunden versuchen zu erklären, warum es das wichtig ist. Ja.
Du hattest jetzt vorhin so ein bisschen schon beschrieben, über welche Kanäle kommuniziert in den Markt rein.
Ja, wir haben das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Wir haben begonnen, in den Anfangszeiten von Valoo auf ganz vielen Kanälen unterwegs zu sein. Wir haben eine Test- und Learn-Phase gemacht in diesem ersten Jahr, oder? Wir haben gelernt in dieser Phase, dass LinkedIn einer der bestperformenden Kanäle für uns ist. Das sind dort, wo wir eine Klientel ansprechen, die für Hypothekenvergleich und Abschlüsse und digitale Hypothekenvergleich und Abschlüsse affin sind. Andere Kanäle, breitere Kanäle wie Facebook und so weiter, die haben für uns nicht gut funktioniert. Das ist einfach, ich glaube, die Deckungsmenge von Leuten, die sich oder die Art von Leuten, die sich auf Facebook bewegen, beschäftigen sich wahrscheinlich weniger direkt mit einer Hypothek als Leute, die sich auf LinkedIn bewegen.
Rein verhältnismäßig, wie gut oder schlecht haben die jeweils konvertiert?
Das weiß ich gar nicht. Riesenunterschied, ja. Und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, die Kampagnen auf Facebook und so weiter zu reduzieren und mehr auf LinkedIn zu setzen. Mit Twitter arbeiten wir auch relativ stark, einfach weil es noch einmal ein bisschen eine andere Klientel ist. Mehr halt Medien, Journalisten und so weiter.
Wie, wenn ich mal fragen darf, wie hoch sind eure Budgets, die ihr daran investiert?
Ja, teile ich nicht. Wir investieren signifikant. Mir ist aber wichtig, dass wir machen eine Mischung zwischen Awareness und Targeting. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir versuchen, diese Balance konstant zu finden. Was braucht der Markt, damit Valoo bekannt ist, dass wir Vertrauen aufbauen können? Und wann müssen wir dein persönliches Finanzierungsbedürfnis kennen, erkennen und dir die richtige Information zur Verfügung zu stellen?
Wie macht ihr das?
Das ist über die normalen Kanäle, wie das LinkedIn und so weiter zur Verfügung stellt. Kannst du diese Gruppen eingrenzen? Du kannst sagen, von wem bis wen, wann suchen wir, was hast du für eine History, was auch das kriegst du heute aus dem Netz zur Verfügung gestellt. Genau. Und natürlich, wenn wir dich registriert haben oder wenn wir dich kennen auf der Plattform selbst, können wir dann ein Targeting machen.
Ja, wenn wir beim gerade an dem Marketing sind, sorry, dass ich auf dem Thema so rumreite, aber es ist gerade etwas, was mich gerade ein bisschen viel bewegt.
Ja, ja.
Man kann ja auf Google bekannterweise auf bestimmte Keywords, auf bestimmte Suchbegriffe Werbung schalten und kann darüber einen entsprechenden Traffic zu sich generieren.
Ja.
Jetzt habe ich im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert und mal herausgefunden, dass diejenigen Begriffe, von denen ich zumindest angenommen habe, dass die für euch relevant sein werden, für beispielsweise so 6- oder 7-stellige Kredite.
Ja, ja.
Habe ich herausgefunden, dass der CPC-Wert, also quasi der Cost per Click, also quasi der jeder Klick, den irgendwie diese, wenn ich da eingebe, Hypothek, Kredit oder so,
genau.
Wenn ich da einmal auf Werbung und da drauf klicke, dann sind wir da bei 50 US-Dollar und das geht eigentlich nicht unter 20 Dollar.
Ja.
Das ist schon relativ hoch. Ist das bei euch auch so?
Ja, das ist tatsächlich bei uns auch so.
Okay, aber das heißt, wenn ich mir dann andersrum überlege, wir haben ein paar tausend, also auf der Seite von euch haben wir ein paar tausend Traffics über die gesamte Woche und ich bezahle und ein Teil davon kommt über so eine Google-Anfrage vielleicht rein, dann kann man sich selber ungefähr herausrechnen, wenn ein Klick 50 Dollar kostet und ich habe nur ein paar hundert Leute, dann einfach nur schon auf der Klickebene bei Google kommt schon eine spannende Summe raus.
Das ist das Game, in dem wir stecken. Ganz genau.
Und das
darum ist wichtig, oder darum ist ganz wichtig, dass das Geschäftsmodell oder das, was wir tun, kann nicht von der Google, von Google Advertising abhängig sein auf die Dauer. Das funktioniert nicht. Du musst Content aufbauen können. Du musst den Organic Search musst du aufbauen können, dass wenn die Leute einen Kredit suchen, dass...
Darf ich kurz fragen, wie ist der Anteil bei euch? Also zwischen organisch auf die Seite und anorganisch?
Im Moment kommt sehr viel kommt durch anorganisch. Wir sind nicht sehr stark, das ist etwas, an dem wir arbeiten, wir sind nicht sehr stark im Content. Da gibt es zum Beispiel Firmen wie Moneypark, die machen das seit Jahren hervorragend. Also diese, wenn der Kunde etwas sucht zum Thema Hypotheken, bist du fast sicher, dass unter den ersten 2, 3 Links in irgendeiner Form Moneypark auftaucht. Und dort findest du Valu noch nicht. Das hat etwas damit zu tun, dass wir relativ jung sind und so weiter. Das hat damit zu tun, dass du viel Content erstellen musst, der muss indexiert werden und so weiter. Das ist ein Prozess. Aber das sind wir noch nicht. Und dort müssen wir hinkommen.
Das dauert in der Tat, bis Google das da anerkennt.
Ja, bis Google weiß, dass du wichtig bist.
Okay. Wie häufig kommt es vor, dass jemand die komplette Reise in einem Abwasch durchmacht?
Also das kommt, gute, spannende Frage. Das kommt tatsächlich vor.
Okay.
Das kommt nicht so häufig vor, aber das kommt vor. Ich stelle mir das immer so vor, da sitzt jemand dann wirklich da.
Der muss ja auch seine Unterlagen
haben. Der hat seine Unterlagen da, der hat das vielleicht schon vorher digitalisiert und dann macht er das. Also wir haben Leute, die haben innerhalb von Stunden bei uns abgeschlossen. Das ist es hochspannend, hochspannend.
Ja. Habt ihr mit denen gesprochen? Also wie kam es dazu? Warum haben das?
Das sind Leute, das sind oft, und dann sind wir wieder ein bisschen bei der LinkedIn-Zielgruppe, das sind oft Leute, die genau wissen, was sie brauchen. Die haben das vielleicht schon 1, 2 Mal gemacht. Die wissen, welche Unterlagen sie brauchen. Die wissen, was für ein Objekt sie haben. Die wissen die Daten, die sind vorbereitet. Die haben vielleicht vor 2 Jahren erst gerade ihre Hypothek abgelöst, machen das wieder. Kannst du ruckzuck, gehst du in einem Ruck, gehst du da ruck. Ja.
Also das, worüber jetzt wir gerade reden, im Sinne von, wie kriegt man ins Traffic und wie organisiert man das Ganze? Wir haben am Anfang kurz über dein Sales-Team gesprochen, mal so ganz allgemein gesprochen. Wie viele Leute seid ihr bei Valu aktuell?
Ja, Valu besteht aus 50 Personen und da ist ein großer Teil der Personen ist in der Weiterentwicklung tätig. Und der andere Teil der Personen sind im täglichen Betrieb tätig. Das sind diejenigen Personen, die helfen, unser Tagesgeschäft am Laufen zu halten. Das sind die Salespersonen, Marketingleute, das sind die Leute, die eigentlich Run the Business machen, jeden Tag. Ja. Und dann haben wir noch einen externen IT-Partner, der uns hilft in der IT.
Wie viele Leute machen quasi wirklich nur zu 100% kümmern sich um das Marketing? Sei es jetzt online oder sonst
wie? Ja. Das Marketing-Team besteht aus 4 Personen. Dann haben wir einen Praktikanten noch dazu oder suchen im Moment gerade einen Praktikanten dazu. Und dann haben wir externe Agenturen, die uns unterstützen. Eine ist Infagranti, eine andere ist WebRepublic. Sind alles Firmen, die eigentlich bekannt sind im digitalen Bereich und machen wir gute Erfahrungen.
Wie seid ihr eigentlich organisiert? Also jetzt insofern blöde gefragt, man kann sich ja hinsichtlich, wie man sich ein Team aufstellt, enorm hierarchisch bis zu völlig chaotisch bis zu selbstorganisierten Art und Weisen. Wie habt ihr das bei euch?
Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt und die finde ich auch sehr, sehr spannend, weil Valu befindet sich im Moment genau in dieser Transitionsphase zwischen einem ganz kleinen Start-up von 2, 3, 4, 5 Personen, so wie wir gestartet sind, in eine Organisation, die 50 Leute sind. Und das ist auch in der Literatur eine der wichtigsten Phasen, um wachsen zu können. Weil solange ich 10 Personen bin, 6, 7, 10 Personen, kann ich alle Probleme über den Tisch lösen. Ich kann dich anrufen und wenn es ein Problem gibt mit einem Kunden, dann kann einer aushelfen und so weiter. Wenn du ein gewisses Volumen abarbeiten musst, wenn du eine gewisse Größe hast von 50 Personen, dann musst du überlegen, wie bin ich organisiert? Und wir haben uns neu aufgestellt. Wir sind aufgestellt in einen quasi Run-Teil, den Betriebsteil, wo Marketing und Sales drin ist, wo aber auch Business Excellence drin ist. Und dann sind wir in den Innovationsteil aufgestellt, dort, wo die Projektentwicklung passiert. Und trotzdem sind wir immer noch sehr eng verzahnt. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das mit der Zeit so gestalten, dass die Expertise in jedem Bereich wachsen kann und du trotzdem zusammen besser werden kannst und nicht in Silos verfällst, wo dann einer einfach sagt, ich bin jetzt nur noch der Betriebsmensch und der andere sagt, ich bin nur noch der Innovationsmensch und alles andere geht mich nicht mehr an. Und das ist eine schwierige Phase, weil noch vor einem Jahr waren alle etwas Betrieb und alle waren auch etwas Projekt. Es liegt in der Natur des Startups, oder? Und das versuchen wir im Moment zu professionalisieren. Und das reibt. Das gibt Wärme, das sehen es nicht alle gleich. Plötzlich heißt es ja, aber hier musst du nicht mehr mitsprechen und hier sollst du mitsprechen. Und so. Das sind ganz, ganz spannende Prozesse, die da im Team funktionieren.
Wie gehst du damit um, dass dieser Prozess nicht reibungsfrei läuft, aber zumindest ohne größere Verluste einhergeht?
Ja, das braucht ganz viele Gespräche. Und ehrlich gesagt, wird es wahrscheinlich auch nie ganz ohne Verluste gehen. Weil es gibt Leute, die kommen, weil sie in diesem kleinen, engen Startup-Team die Arbeit machen wollen. Und sobald du dich organisierst, und dann verändert sich der Aufgabenbereich. Und dann habe ich auch null Stress, dass einer sagt, hey, das hat sich verändert, das stimmt für mich nicht mehr, ich mache etwas anderes.
Und kam das vor?
Das kam vor. Genau.
Das ist anstrengend?
Das ist anstrengend, ja. Weil das sind ganz, ganz gute Leute, mit denen bist du vor 1, 2 Jahren ins Boot gestiegen. Das sind deine engen Freunde. Das sind die Leute, mit denen du deinen Schmerz und dein Leid und deine Freunde teilst. Und dann kommt trotzdem irgendwann der Punkt, wo du sagen musst, nein, es passt nicht mehr.
Ihr habt vor etwa 2 Jahren Pi mal Daumen gestartet. Ja. Kann man sagen, wie viel ihr schon investiert habt?
Wir haben viel investiert. Wir kommunizieren keine Zahlen. Keine Zahlen. Wir haben viel investiert. Und es geht zurück auf die ganz ursprüngliche Idee davon, dass das ein zusätzliches Kerngeschäft der PostFinance sein soll. Wir wollen einen relevanten Teil von PostFinance mit Valu bauen und entwickeln, oder? Und das geht einfach nicht mit ein bisschen Play Money. Aber das wissen wir auch von unseren Konkurrenten. Das ist auch nicht schwierig nachzuvollziehen, wenn man weiß, wie viele Leute in so einem Vorhaben dann drin arbeiten.
Also allein an der Tatsache mit Keywords von $50 pro Klick ist ungefähr schon mal die Messlatte gesetzt. Okay. Genau. Profitabel kann es dann momentan dann auch noch nicht sein.
Nein. Das ist aber auch
nicht. Gibt es schon einen Plan, wann das
profitabel sein könnte? Ja, es gibt einen Plan, der ist nicht kommunizierbar, aber es ist auch nicht das Ziel im Moment, dass wir profitabel sind. Im Moment geht es darum, dass wir maximales Wachstum an den Tag legen. Und an dem müssen wir orientiert sein. Ja.
Dann mal kurz zusammengefasst, bevor wir zu einem dritten Thema kommen, auf das ich sehr, sehr gespannt bin. Was ich zumindest mal gelernt habe, ist, keine Zahlen genannt,
genau.
Aber es gibt zumindest einige Tausende auf der Seite. Mhm. Es gibt vergleichsweise, wenn man nur das betrachtet, nicht so viele Conversions, mhm, auch ohne Zahlen zu nennen. Mhm. Und wenn man das die gesamte Bandbreite, also die ganzen Awareness-Maßnahmen mit einkludiert, dann geht die Konvertierung natürlich noch kleiner. Aber jede Konvertierung ist potenziell einige hunderttausend bis Millionen Franken schwer. Deswegen, ja, ist das, ich glaube, das muss man immer wieder, ja, im Kopf haben. Wir reden, ja, hier nicht von Konvertierung, wo man ein Hemd für, ja, keine Ahnung, 50 oder 100 Franken stürzt.
Richtig.
Hat, sondern wir reden tatsächlich von Krediten, wo einfach ein anderes Volumen dahinter steckt. Ich habe gelernt, dass LinkedIn gut funktioniert,
ja,
für euch.
Ja.
Facebook tatsächlich ja weniger. Ich habe gelernt, der Traffic, der momentan bei euch stattfindet, immer noch recht anorganisch läuft. Es gibt, mhm, andere Konkurrenten, die aber seit Jahren schon am Markt sind, wo der organische Wachstum vermutlich,
ja, ja,
deutlich größer ist. Mhm. Aber da kommt man hin. Ich habe verstanden, es gibt 50 Leute bei dir im Team und das ist insofern eine besondere Situation, weil sich jetzt irgendwie entscheidet, ob man in dieser Wachstumsphase das so gut organisiert bekommt, dass das Team sich so aufstellt und so organisiert ist, dass das ganze Unternehmen letztendlich auch funktioniert, genau, und die Wachstumsziele, die man sich gesetzt hat, auch erreichen, ja, kann. Ich habe auch verstanden, dass das Ganze, dass du vermutest, dass das der gesamte Markt ein The Winner Takes It All sein wird, vielleicht ein, zwei Player.
Ja. Genau.
Das werden wir dann,
ja,
werden,
genau,
wir dann herausfinden.
Dann komme ich dann wieder in den INO-Podcast, wenn es soweit ist.
That's a deal. That's a deal. Und ich habe gelernt, dass, was Zahlen angeht, auf jeden Fall du deutlich zurückhaltender bist als viele an meinen anderen Gäste. Aber ich kann das verstehen.
Ja.
Das ist, ja, das ist momentan einfach, ja, die Situation ist, wie sie ist.
Ja, genau.
Und was anderes. Ich habe, was das ganze Thema Corporate Innovation angeht und auch, ja, letztendlich, was die Veränderung von Unternehmen und Konzernen angeht, die einfach eine lange Historie mit sich tragen. Ich habe im Vorfeld, hatte ich dich gefragt oder wir haben uns darüber unterhalten, dass Valoo neben den Geschäftsbereichen Retail, Payment einen eigenen Geschäftsbereich darstellt. Mhm. Und gleichzeitig bist du aber nicht in der Geschäftsleitung von PostFinance.
Genau.
Mögen die dich nicht?
Das musst du die fragen. Nein, das haben wir bewusst so gewählt. Ich glaube, das geht auf die Idee zurück, dass wir hier ein neues Kerngeschäft, eine neue Geschäftseinheit aufbauen wollen und dass wir eine gewisse Freiheit diesem Unterfangen geben wollen. Oder? Und ich glaube, wenn die erste Amtshandlung gewesen wäre, dass ich in die Geschäftsleitung gehen würde, wäre das ein anderes Signal gewesen, als wenn wir sagen, nein, das ist dieses Valoo, das ist dieses Plattformgeschäft, das wollen wir bauen. Natürlich gibt es die Verbindung in die Geschäftsleitung, auf jeden Fall. Also der CEO sitzt bei mir im Steuerungsausschuss, da ist die Beziehung ist sehr eng da. Aber den Freiheitsgrad wollen wir so hoch halten, wie es geht für dieses Plattformgeschäft. Und das ist auch logisch. Ich muss mich nicht mit Weisungen der Bank beschäftigen. Das sind nicht meine Themen. Ich muss diese Plattform hochfahren können. Wir müssen digitalen Traffic generieren können. Und ich bin nicht im herkömmlichen Banking quasi tätig. Und insofern macht das durchaus Sinn, dass das so geregelt ist.
Aber ist es nicht so, dass in der Regel diejenigen Menschen, die an neuen Themen arbeiten, dass man die sich doch klassischerweise gerne in seinen Vorstand, seine Geschäftsleitung oder ähnliches holt, weil dort passiert the magic, mal sehr vereinfacht formuliert, mhm, und die etablierten Bereiche, die noch nicht, wo, mhm, die vielleicht nicht in der Art und Weise, wie man gerne, mhm, Magic hätte, haben, hat man doch gerne die Person da, damit man von deren Erfahrung, von deren Energie, von dem, was sie da machen, irgendwie lernen kann, um das dann bei sich auch, ja, zu machen. Und diesen Kanal habt ihr aber bewusst abgetrennt. Und da frage ich mich, warum eigentlich?
Ja, das ist natürlich rein der Einsitz in die Geschäftsleitung ist natürlich nicht die Abtrennung dieses Kanals. Also der Austausch zwischen den Business-Unit-Leitern ist natürlich intensiv. Und auch der Austausch mit den anderen Personen, Geschäftsleitung, mit dem Verwaltungsrat, ist intensiv. Oder? Aber ich glaube, man muss...
Wenn du sagst, der Austausch intensiv, was heißt denn intensiv? Einmal die Woche, einmal pro Tag?
Nein, das ist nicht einmal pro Tag. Ich würde sagen, das ist einmal pro Woche. Und dann ein bisschen unterschiedlich mit den unterschiedlichen Personen, wo es Schnittstellen gibt, wo es nicht Schnittstellen gibt. Wir haben informelle Meetings, wo wir uns treffen. In einer der nächsten Geschäftsleitungssitzungen werde ich einen großen Teil bestreiten, werde ich dabei sein, wenn wir darüber sprechen, wie sich die Organisation und das Unternehmen entwickelt. Diese Schnittstellen sind da. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, was nicht passiert, wie soll ich sagen, diese neue Pflanze, die du gepflanzt hast und die du bewässern willst, musst du gut dazu schauen, dass die nicht durch das herkömmliche Geschäft erdrückt wird mit dem, was es alles zu tun gibt und was alles gemacht werden muss, wenn man eine Business Unit ist. Und das, glaube ich, hat man schon clever gelöst, indem dass man gesagt haben, lasst uns einen Lightweight-Weg gehen. Oder die Schnittstelle muss da sein, das Learning muss da sein, aber das bedingt nicht direkt einen Einsatz.
Du hast von so einem halben Nebensatz erwähnt, dass du eine gewisse Vorstellung hattest, als mit dem Thema Valu losging.
Ja.
Nämlich, ja. Und wenn ich das unser Vorgespräch richtig in Erinnerung habe, hattest du auch gesagt, ich habe einfach bestimmte Bedingungen formuliert,
ja,
wo ich gesagt habe, die müssen, ich möchte, dass diese gelten, damit ich hier loslege.
Ja.
Welche Bedingungen waren das?
Ja, also das waren Bedingungen wie, ich glaube, es braucht ein Commitment der Zeit, den man diesem Ding geben will. Also,
wie viel Zeit?
Wir haben die erste Zeitspanne, die wir ausgehandelt haben, waren 2 Jahre. Wir haben gesagt, lasst uns auf die Reise gehen und lasst uns 2 Jahre diese Arbeit tun und dann entscheiden, wo wir stehen und ob das gut funktioniert.
Gab es Erwartungshaltung, was nach den 2 Jahren herauskommen soll?
Ja, natürlich, es gibt immer einen Business Case dahinter, auf jeden Fall. Aber dann ging es darum zu evaluieren, wo stehen wir im Kontext von diesem Business Case. Sind wir jetzt zufrieden? Wollen wir das besser machen? Wollen wir das irgendwie anders organisieren?
Business Case, wurde der Business Case quasi auf diese 2 Jahre getrimmt oder
Nein.
sinnvoll und richtig? Und dann zu schauen und dann runtergerechnet, übrigens nach 2 Jahren müssten wir ungefähr dastehen.
Genau, also wir haben einen Long-Term Business Case geschrieben, ganz genau, wo wir gesagt haben, was ist das Potenzial? Und dann sind wir 1 Jahr in eine Projektphase gegangen und haben wir 2 Jahre Betrieb gemacht, also 2 Jahre Markt. Und dann haben wir gesagt, wo stehen wir jetzt? Und da wir immer noch existieren, sind wir nicht so schlecht. waren wir nicht so schlecht in diesem Moment.
Okay, also eine Bedingung war 2 Jahre.
Genau.
Das war wiederum, ja, okay, aber ja. Es muss ein gewisser Case dahinter liegen und die Planung
ja.
soll halbwegs eingehalten werden. Und auch tatsächlich, wenn ich richtig verstanden habe, auch nach 2 Jahren die reale Möglichkeit zu sagen, wir stoppen das hier.
Natürlich, ja. Die haben wir immer eingebaut gehabt, diese Ausstiegsgeschichte.
Also das ist eine Bedingung.
Genau. Weitere? Dann haben wir gesagt, das muss in einer Organisationseinheit gebündelt sein, die selbstständig funktionieren kann. Also was nicht sein kann, ist, dass quasi Valu eine virtuelle Organisation ist, wo verschiedene Leute aus der Unternehmung zu 10 oder 20 oder 30% mitarbeiten. Also die Leute, die mitarbeiten, die müssen aus ihrem bestehenden Job raus und die müssen zu Valu kommen und die müssen sich committen in diesem Valu.
Immer zu 100%. Ist das konsequent gelungen?
Das ist, wir haben Ausnahmen gefahren, dort, wo das nicht sofort möglich war. Das ist heute aber zu 100% so.
Darf ich fragen, in welchen Fällen war diese Ausnahme? Also welchen thematischen?
Ja, Bereich? Genau. Wir haben im Bereich IT und Technologie haben wir Ausnahmen gemacht. Genau, weil das sind einfach Skills, die kannst du nicht so schnell rekrutieren oder nicht so schnell zügeln. Und dort haben wir Ausnahmen gemacht. An fast allen anderen Orten haben wir immer ein Entweder-Oder gemacht.
Also 2 Jahre,
genau.
Exit-Szenario, 100%
genau.
Staffing.
Genau, und dann brauchst du Mittel.
Das war die 4. Bedingung?
Das war die Mittel, ja genau. Du musst Mittel committen, um diesen Weg gehen zu können. Du kannst nicht nach einem halben Jahr sagen, ich drehe den Hahn zu, weil mir das Logo Valu nicht gefällt. Du musst ein Commitment haben, dass ich über diese 2 Jahre Zeit auch investieren will. Ich meine, du kannst dem Ding 2 Jahre Zeit geben, aber nach einem halben Jahr die Ressourcen zurückfahren, hast du quasi auch nur. Das war die 4. Bedingung. Und dann haben wir eine weitere Bedingung. Und ich würde sagen, das sind vielleicht nicht ganz konsequent gewesen, aber wir haben gesagt, Valu muss die kritischen Funktionen selber aufbauen können. Wir müssen eine eigene IT aufbauen können, wir müssen ein eigenes Marketing aufbauen können, wir müssen ein eigenes Sales-Team aufbauen können, wir müssen ein eigenes Management aufbauen können. Und das ist auch aus verständlichen Gründen nicht überall sinnvoll. Ich meine, ein Marketing aufbauen, das macht Sinn, aber eine Kommunikation gegen außen, wenn du eine bestehende Postfinanzkommunikation hast, die bestens vernetzt ist in den Markt, ist das sicher sinnvoll, diese Kommunikation zu nutzen. Und ich glaube, da gibt es Synergien. Und an anderen Orten haben wir weniger integriert. Oder? Das Sales-Team ist heute unser Sales-Team. Das sind unsere Leute. Und die haben wir rekrutiert, die verkaufen Valu. Das sind Valuianer. Ja.
Die erste Bedingung war, 2 Jahre Zeit zu haben. Das Staffing, 100% die Leute wirklich zu bekommen,
ja,
komplett. Genau. Sich zur Finanzierung wirklich zu committen.
Ja, genau.
Seine eigene Organisation hochfahren zu dürfen, ausbauen zu dürfen.
Genau.
Und der 5. Punkt, selber die Funktion bei sich aufbauen zu dürfen und dort selber steuern zu dürfen.
Ja, genau.
Was insbesondere, wenn man an Konzernstrukturen denkt, ist das irgendwie schon ein kleiner Kulturschock. Jetzt frage ich mich, das sind jetzt keine geringen Ansprüche.
Ja, genau.
Wie hast du es geschafft oder was war die Story, dass die Geschäftsleitung, vermutlich auch der Verwaltungsrat von Postfinanz gesagt hat, alright, let's give it a try.
Ja, ich glaube, das hat auch an viele Dinge in dem Moment zusammengepasst. Wir waren in einem Transformationsprozess, wir wussten, dass wir neue Dinge machen mussten. Wir haben einen Business Case geschrieben. Wir haben intensiv ausgearbeitet. Wie sieht der Case aus? Wie sehen die Zahlen aus?
Darf ich fragen, wie lange habt ihr in dem Business Case gearbeitet?
Wir haben etwa 4 Monate, 5 Monate am Business Case gearbeitet. Ja. Es war ein ganz kleines Team, 4 Leute, war Tag und Nacht an diesem Business Case gearbeitet. Viele Workshops, viele Coaching und Challenging, auch mit der Geschäftsleitung, mit dem Verwaltungsrat. Und dann haben wir die Entscheidung, ich mag mich erinnern, wie wenn es gestern waren in Solothurn, dann haben wir die Entscheidung in der Geschäftsleitung vertreten müssen. Und ich glaube...
Also die Entscheidung, also diese
Business Case, die Bedingungen, all die Dinge. Und dann, glaube ich, war ganz essentiell wichtig, dass ich und mein Kollege, der Mike Gaschen, gesagt haben, wir verlassen unsere herkömmlichen, guten Positionen, die wir innerhalb der Postfinanz haben, und wir gehen voll in dieses neue Venture oder dieses neue Corporate Startup rein. Also wir sind eigentlich dann mit unserem Namen und unserer Reputation in dieses Risiko reingestanden. Und ich glaube, das war dann wie ein ganz wichtiges Element, weil es hat dann irgendwie dazu geführt, glaube ich auch, dass man geglaubt hat, also wenn die bereit sind, ihre Stelle, ihre Position aufzugeben und in dieses Ding reinzugehen, dann gehen sie mit ihrem Skin in the game. Oder? Und ich glaube, da gibt es dann diese Symbiosen aus diesen Dingen. Der Case war da, man hat es verstanden, man hat gemerkt, wir wollen etwas Neues machen, wir wollen eine Big Bet machen, wie wir das damals genannt haben.
Darf ich fragen, was waren das für Funktionen, die das Team vorher hatte?
Ja, also ich selber habe das Future Banking geleitet, also die ganze InnoLab bei PostFinance, das Venturing Team, das Growth Team bei PostFinance, die Weiterentwicklungsthemen. Und der andere Kollege, der Mike Gaschen, ist einer der Koryphäen aus dem Zahlungsverkehr gewesen. Dann hat sich immer um die Weiterentwicklung des Zahlungsverkehrs gekümmert, Produktmanagement. Ja.
Und ihr habt alle dann gesagt, okay, wir wollen das und wir sind bereit, das aufzugeben.
Ja, ganz genau.
Und das war dann der Ausschlag, dass die...
Ja, hätte das nicht genügt. Aber ich glaube, das war ein wichtiges Element, dass es jemand gibt, der bereit ist, Skin in the Game zu haben hier.
Ja. Im Vorgespräch hast du mir einen kleinen Flor ins Ohr gesetzt. Und mit dem laufe ich immer noch rum und überlege,
klein ist der wohl nicht dann.
Im Innovationsmanagement und aus dem Bereich hast du ja selber gesagt, lange unterwegs gewesen.
Genau.
Innovationsmanagement und Startup-Umfeld arbeiten wir gerne mit diesem Minimal Viable Product.
Ja, genau.
Also quasi von der Grundidee her, eine erste wirklich minimal funktionsfähige Version eines Produktes an den Markt zu gehen und dann laufend das zu reparieren, beziehungsweise um weitere Aspekte, weitere Features zu ergänzen. Und deine Hypothese war oder ist, dieser Ansatz, dieser MVP-Ansatz, der wird von neuen Marken, von neuen Unternehmen, von Startups, Kunden, Menschen verzeihen das, wenn das nicht wunderbar und perfekt funktioniert.
Genau, ganz genau.
Etablierten Unternehmen würde man das nicht verzeihen.
Genau.
Wie kommst du da drauf?
Genau, es ist tatsächlich, ich habe viele Jahre im Innovationsbereich Erfahrung gesammelt und ich bin ein riesiger Fan von MVPs, weil ich glaube, der Bau der Goldlösung führt dazu, dass man viel zu viel investiert und viel zu lange wartet, bis man etwas tut. Ich habe aber auch gelernt, dass wenn man ein Brand hat und das ist aufgeladen in irgendeiner Form, dass der Kunde eine Erwartung hat, was dieses Brand bringt oder liefert, wenn es mit einem neuen Produkt kommt. Und das einfachste Beispiel oder das Beispiel, das mich beschäftigt, ist ganz, ganz, ganz ein einfaches Beispiel. Wenn ich irgendeine Automarke nehme, wenn ich einen Ferrari kaufen gehe, er hat eine neue Form, eine Innovation, ein MVP, weil der Spoiler weiß auch nicht, was ist jetzt irgendwie anders. Und der MVP hat dann einen kleinen Töffli-Motor eingebaut, weil es einfach nicht mehr gereicht hat und das waren dann Kosten und so weiter. Und ich gehe als Kunde hin und kaufe einen Ferrari und er hat einen Töffli-Motor eingebaut. Dann stimmt das Erlebnis einfach nicht. Dann bin ich einfach nicht zufrieden mit Ferrari. Die haben einfach ihren Job nicht gemacht.
Aber weißt du, was mein Dilemma damit ist, mit der Aussage? Mhm. Gewisserweise ist sie ein bisschen eine Absage an das Innovationsmanagement von Bereichsentwicklung und all das, was Konzerne sich aufbauen, weil sie sagen, wir müssen uns irgendwie verändern. Mhm. Mhm. Und wenn du sagst, quasi, aber das Kunden verzeihen ich das eh nicht, dann bedeutet das für mich so, okay, eigentlich können sich dann Unternehmen und Konzerne so ihre Bereichsentwicklung, Innovationsmanagement oder wie auch immer diese Units dann jeweils heißen, irgendwie auch sparen.
Ich glaube, das gibt unterschiedliche Aspekte dazu, oder? Ich glaube, das kommt drauf an, was du lieferst. Ich glaube, du musst einfach mehr liefern. Und der MVP ist ein größerer MVP, als das vielleicht eine Startup machen kann. Wenn ich ein kleines Unternehmen bin und ich bringe ein Trotti raus und das hat zwei Räder und das funktioniert gut, dann ist es okay. Wenn ich aber in einem Unternehmen bin, von dem ich erwarte, dass es ein Auto produziert, dann kann ich mein Trottinett nicht als Auto-MVP verkaufen.
Aber das würde wiederum den Gedanken von vorhin widersprechen, zu sagen, dann arbeite ich ja gewissermaßen an so einem Goldstandard oder einem Gold-MVP und komme ja dann gar nicht irgendwann auf den Markt.
Ja, du kannst aber trotzdem, also ich denke, das haben wir gesehen zum Beispiel bei den Elektroautos, um dieses Ding zu bringen, oder? Du hast auch ein Elektroauto hat einen minimalen Standard, das dann jetzt erfüllen muss. Das muss von A nach B fahren können, das muss irgendwie aufladbar sein und so weiter. Und trotzdem hast du eine Innovation gemacht, oder? Ich glaube, der Level ist ein anderer, oder? Ich glaube einfach, wenn du eine herkömmliche Marke bist, musst du mehr liefern als ein Startup. Und lass dich nicht täuschen von dem, dass du sagst, ich verkleide mich jetzt als ein Startup und ich mache jetzt eine lustige kleine App und sage dann dem Kunden, ich bin jetzt innovativ. Das geht einfach nicht. Das ist meine Sicht, oder? Das ist meine Erfahrung. Bei Valoo ist ein interessantes Beispiel, oder? Bei Valoo hat niemand die Erwartung gehabt, wie dieses Ding genau aussehen muss. Oder? Das ist Valoo, ist ein neues Brand. Natürlich ist PostFinans im Hintergrund. Aber wir hatten die Freiheit, diese Strecke neu zu gestalten. Und darum konnten wir mit einem MVP, mit einem Ding, das noch nicht ganz funktioniert, hat übrigens funktioniert von Anfang an, einfach nur zu sagen, der Kunde konnte vom ersten Tag abschließen, aber die Customer Journey war noch nicht optimiert, wir hatten noch nicht so viele Kreditgeber und das hat funktioniert. Ich glaube, was nicht funktioniert hätte, ist auch wenn wir Valoo sind und auch wenn wir von PostFinance sind, dass wir gesagt haben, ja, gib mal alle deine Daten ein, aber sorry, die Kreditgeber, die haben wir noch nicht gefunden. Wir wissen auch nicht, wer die den Kredit finanziert, aber gib doch mal alle diese Informationen ein.
Ich würde mal mit Blick auf die Zeit versuchen, mal die Abschlusskurve zu bekommen. Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Welche Online-Kampagne dient dir als Orientierung für Valoo?
Gut, die Frage hast du mir ja zugeschickt vorher, oder?
So nett war ich.
Ja, so nett warst du. Und ich habe mich entschlossen, keine Kampagne zu nennen, weil das ist für mich nicht relevant. Was ich will, ist, dass der Kunde, der das Bedürfnis der Hypothek hat und ihn genau in dem Zeitpunkt, in dem er das Bedürfnis hat, da will ich für dich da sein. Und ich bin nicht sicher, ob ich heute eine Kampagne finde, die genau das macht. Wir sind nicht da, auch die Konkurrenz ist nicht da. Aber das muss doch die Idee sein. Ich weiß, dass ich etwas finanzieren muss. Es kommt auf mich zu. Und dann, wenn ich die Zeit habe, die Lust habe, das zu tun, wenn ich das tun muss, dann muss Valoo da sein. Und nicht vorher und nicht nachher und nicht irgendwann sonst, sondern dann.
Du hast mit der einen Hypothese des MVPs, hast du schon mal einen so allgemeingebräuchlichen Transformationsglauben, ja, würde ich mal sagen.
Ja.
Schon mal gesagt, haut nicht ganz hin.
Ja, genau.
Welcher stimmt auch nicht aus deiner Perspektive?
Ich glaube, Transformation und Digitalisierung wird immer noch viel zu einfach gesehen. Das ist brutal harte Arbeit. Und ich meine nicht der Teil, wenn ich darüber nachdenke, wie ich es gerne haben möge, und das spricht auch ein bisschen wieder der Innovationsmensch aus mir, oder? Viele lustige Workshops mit vielen Zettelchen an der Wand, wie alles sein könnte und was der Kunde alles möchte, das sind die ersten 5% der Veränderung, der Transformation.
Wenn überhaupt.
Und der Rest ist knochenharte Arbeit. Das sind 15 Stunden Tage, eine nach dem anderen, in der Entwicklung von dem, was ich tue, in der Umstellung in dem, was ich tue, in Problemlösen und so weiter. Und ich glaube, ganz, ganz viel erlebe ich, dass Innovation und Transformation immer noch so in diese Ecke ein bisschen gestellt wird. Ja, genau, wir machen ein paar Kulturworkshops und wir machen ein paar Innovationsworkshops und dann wird sich das dann schon irgendwie ergeben.
Oder? Und wir haben da ein Lab.
Ja, genau, und wir haben übrigens ein schönes Lab mit coolen Möbeln drin, die farbig sind und so weiter. Das reicht nicht. Das ist knapp. Und ich muss sagen, da habe ich durch Valoo unheimlich viel gelernt. Ich bin aus dieser Ecke von Innovationsmanagement und von diesen Überlegungen, wie sich alles entwickeln muss, ins knallharte Business rüber gewechselt, indem du dein Skin in the Game beweisen musst. Und das ist knallhart.
Am Espas Lab-Eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf da stehen?
Ich glaube, jemand sollte das tun, was ihm Freude macht. Etwas tun, für das er Leidenschaft hat. Also mach das, was dir Freude macht, mach das, wo du Leidenschaft dafür hast. Und wenn du das nicht mehr verspürst, wenn du nicht mehr Freude und Leidenschaft verspürst in dem, was du tust, dann nimm das Risiko und ändere etwas. Versuch etwas Neues, probier etwas Neues aus.
Ich mach das mal in meinen Worten etwas kürzer.
Genau. Mach das. Das ist ja eine große Tür, oder?
Das kriegen wir alles rangeschrieben. Gut. Mach das, was du machst, mit Freude und Leidenschaft. Und wenn es nicht mehr passt, dann nimm das Risiko und probier was anderes. Tom Jakob, vielen, vielen Dank.
Danke auch.